Energiezone-Podcast, der Monthly Energiezone oder der Bi-Weekly oder Bi-Monthly, da haben wir es noch nicht genau raus mit unserem Zyklus hier. Aber wir haben zwischendurch mal 3 Folgen veröffentlicht, über die spreche ich heute mit Ilan. Und bevor wir da zu übergehen und die aktuellen Themen in der Energiebranche besprechen, Ilan, wie läuft's denn bei ONU? Fließt das Geld hier in die junge Startup-Industrie? Hast du schon ein paar Molkereien gefunden? Erzähl mal kurz.
Molkereien, wow, du bist gut informiert. Ja, wir sind...
Nee, warum? Aber das hast du doch immer als Beispiel genannt, als wir vor angefangen haben.
Ja, dann
war die Molkerei immer so das Beispiel. Energieintensiver Betrieb, der sich noch kein eigenes Energieeinkaufsteam leiten.
Ja, das stimmt, das ist korrekt. Also Molkerei habe ich ein tolles Beispiel. Also sind irgendwie in der Lebensmittelproduktionsbranche, sind wir relativ erfolgreich, und da ist unser erster nicht deutscher Kunde in Österreich so eine Käserei, Molkerei, die aber jetzt auch, also ganz viele Auftragsfertigungen zum Beispiel macht, die kriegen die Trauben aus Spanien, die kaufen sich Trauben aus Spanien, die kommen im LKW, werden die da in Österreich angeliefert, und die verarbeiten es dann zu Fruchtsaft, zu Traubensaft, tun es wieder auf LKWs und schicken die nach Norwegen und nach Schweden, irgendwie in Stockholm, gehen die dann in ganz kleinen Fläschchen, unter anderem Namen auf der Flieger. Und wir sind ja so im deutschen Mittelstand relativ gut unterwegs, da gibt es auch viele inhabergeführte Unternehmen, die jetzt nicht als erstes sozusagen, wo wir die Referenzen als kleines Startup noch nicht nennen dürfen. Aber so insgesamt geht's gut, wir wachsen weiter, wir kommen mit den Stellenausschreibungen.
Aber die könnten wir einfach fragen, ob sie nicht Official Supporter von Energiezone werden möchten. Dann können wir da auch so einen Layer machen mit bekannt aus, und dann kommen diese Unternehmen.
Können wir machen. Ich glaube, die freuen sich. Genau. Ich weiß gar nicht, wie unsere Hörerinnenschaft in Österreich ist, aber da können wir bestimmt.
Ich gucke ja gleich parallel mal bei Podigy in den Statistiken nach. Ich glaube, es sind schon ein paar Hörer aus Österreich. Ich werde auf jeden Fall oft angesprochen auf den Energiezone-Podcast. Noch nicht ganz so oft wie bei Kaffeezonen, aber es hören auf jeden Fall schon locker über 1.000, 2.000 Leute pro Folge. So, wir haben ein paar aktuelle Themen, die wir besprechen müssen, aber vielleicht machen wir erstmal einen kurzen Rückblick über die Folgen, die bisher erschienen sind. Fangen wir mal bei der Folge an, die vorgestern, ich weiß gar nicht, wann das live geht, ich glaube nächste Woche, dann, also vor einer Woche live gegangen ist, die Folge mit Sarah von der Naturstrom AG. Es wird ja auch für mich immer unübersichtlicher, welche Art von Dienstleistungen es in diesem neuen Energiebereich so gibt. Wer macht eigentlich was? Mieterstrom, Wallboxen? Erzähl mal, was hast du mit Sarah besprochen? Was machen die genau?
Genau, also mit Naturstrom waren wir schon länger im Kontakt, war aber gar nicht so leicht, einen Termin zu finden. Die wollten uns unbedingt die Quartierslösung hier im Nordwesten von Berlin, gibt es irgendwie so ein neues Quartier, was auch mit deren Energielösung gebaut wurde, und zeigen. Und ich habe es immer noch nicht dahin geschafft, aber wir haben dann einfach die Folge gemacht. Und ich habe die ein bisschen vorgezogen. Also wir haben ja eigentlich so ein bisschen Backlog an Folgen, die wir veröffentlichen müssen. Ich habe die vorgezogen, weil die eben so super auf deine Kassenzone Folge mit Martin Lass gepasst hat. Also die Folge E51, Energiezone 51 und Kassenzone 545, die passen eigentlich perfekt zusammen. Und ja, ich fand's spannend. Also also beide, sowohl Martin Lass als auch Sarah bei Naturstrom, kümmern sich ja mit unterschiedlichen Ansätzen letztendlich um dasselbe Thema, nämlich nachhaltige Wärmeversorgung mit leicht unterschiedlichen Ansätzen. Und Martin sagt ja, wir sollten die Entwicklung von Wärmenetzen vor allem auch im Bestand fördern, und also da, wo es schon, wo jetzt noch nicht kein Neubaugebiet entsteht, um da energieautarke Quartiere zu etablieren und vor allen Dingen mit den flexibilisierten Biogasanlagen zu befeuern. Und Sarah sagt, sie kümmert sich bei Naturstrom um Lösungen, vor allen Dingen mit Fokus auf Neubau. Also, und da ist entweder Biomasse als Energieträger oder eben auch Wärmepumpen. Aber wichtig, dass sich so ein Quartier zusammenschließt. Genau, also ich glaube, die beiden Folgen haben ganz gut zusammengepasst. Und Sarah kennt sich gut aus. Sarah ist ja schon super lang in der Energiewirtschaft und hat da ja auch irgendwie so einen fachlichen Blick drauf. Also da kann man viel lernen in der Folge.
Sehr cool. Und Dann hatte ich ja vor dieser Folge gesprochen mit dem Thorsten Levsen, das ist einer der größten Windparkunternehmer in Deutschland. Sehr beeindruckendes Büro hier, 10 Minuten weg von meinem Zuhause. Schöne Grüße nochmal an ihn. Wir haben, glaube ich, nur 10% der Themen besprochen, die wir hätten besprechen können. Da ist mein größtes Learning, dass die Kilowattstunden Erzeugungspreise über Windkraft eigentlich nicht gesunken sind, obwohl die Anlagen viel größer werden. Also die Anlagen werden teurer, können natürlich auch mehr leisten, aber die brauchen schon ihre 7-8 Cent, damit sich das überhaupt lohnt, so ein Ding zu bauen. Und ich dachte immer, je größer das wird, desto mehr gibt's dann auch Skaleneffekte. Aber das ist gar nicht so trivial. Also sie sind tatsächlich noch angewiesen auf dieses EEG-System. Sonst gibt es relativ wenig Motivation, das dann irgendwie für den Ausbau zu nutzen. Aber super beeindruckendes Unternehmen und viel über Windkraft gelernt. Das war ja auch ein bisschen under leverage bisher bei Energiezone. Der nächste Schritt wäre auf jeden Fall nochmal einen Hersteller von Windkraftanlagen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob wir da was in der Liste haben. Müssen wir nochmal aufnehmen.
Wir haben Enercon in der Liste. Genau, müssen wir nur hinkriegen, weil die sitzen ja in Aurich, jetzt nicht um die Ecke, und ich weiß nicht, ob die in Berlin nochmal sind, aber genau, die auf jeden Fall, wir hatten eigentlich schon mal einen Termin, und genau, dann können wir mal nachholen.
Und meine Highlight-Folge war natürlich wieder ein Update mit Stefan Permin, dem Gründer von Universal, also dem Batteriehersteller hier im Kiel um die Ecke. Sehr pragmatischer, trockener Typ, der aber schon zwischen 2 und 3 Gigawatt Batterieleistung pro Jahr raushaut. Und das hat er auch schon erzählt und angekündigt im Podcast vor 2 Jahren. Da gab es ein paar Updates zum Thema Feststoffbatterien und ob das jetzt mit Natriumbatterien klappt. Also wirklich cool, ihm mal zuzuhören, weil der auch diese ganzen Mythen, die immer so rumfliegen mit neuen Batterien und Batteriepreisen, so ein bisschen demystifizieren kann und auch erzählt, was da eigentlich möglich ist und was vielleicht nicht möglich ist. Und da bin ich ja mit dieser Info, die ich dann von Stefan gesammelt habe, bin ich ja zum Waterkant Festival gefahren und habe dann mit dem Northvolt Deutschland Geschäftsführer gesprochen. Da werden wir gleich nochmal einen Spiegelartikel besprechen, der auch mit Northvolt sich beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, okay, die sind ja hier so groß in der Presse, die haben ja in Schweden jetzt ihr zweites Werk gebaut, also erst ihre Versuchsanlage, skalieren ist das zweite Werk und bauen jetzt ja mit mehreren 100 Millionen Unterstützung in Heide, in Schleswig-Holstein, in der Region ihre 40 bis 60 Gigawatt Produktionsanlage auf. Und dann habe ich ihn auch gefragt, na ja, cool, mega, strategische Industrie, die soll jetzt nach Deutschland kommen. Wie viele Gigawattstunden pro Jahr erzeugt ihr denn schon? Also baut ihr schon an Batterien, die an den Markt verkauft werden? Und was hat er da geantwortet? Ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast an die Folge, aber was meinst du, hat er da geantwortet?
Ich glaube, hatten wir das nicht schon mal? Du hast mich, ich weiß nicht, ob es in einem Monthly war oder irgendwie.
Nee, im letzten Monthly war da noch nicht drin.
Ja, aber ich weiß es nicht mehr genau. Du hast mich schon mal gefragt. Ich habe es war auf jeden Fall eine erstaunliche Zahl. So
viel, ja, es war ungefähr 10% von dem Output von Universal. Das hat mich schon ein bisschen, weil die PR ist ja ungefähr 10.000% besser oder lässt es größer wirken. Das hat mir so ein bisschen Sorge bereitet und das bereitet offensichtlich auch, und die Folge geht ja noch live, ich weiß gar nicht, wann sie in der Folgenplanung drin ist, aber ich glaube jetzt in 2, 3 Wochen geht sie live.
Ja.
Das beschäftigt offensichtlich ja auch die Kunden von Northvolt. Der eine oder andere hat da seine Vorbestellung schon storniert und die überdenken jetzt ihre Ausbaupläne. Also es scheint gar nicht so einfach zu sein, solche Anlagen in Deutschland oder generell in Europa zu bauen, weil das hat der Geschäftsführer von Northvolt auch gut gesagt. Es ist ja ein ganz eigenes Skillset, ja, irgendwie der Batteriefeinmechaniker zusammengefasst, was ja erstmal angelernt werden muss und was wir noch gar nicht haben. Und das kann noch eine ganze Zeit dauern, weit über diese Fertigstellungsjahre der Fabrik hinaus. Also wir reden da eigentlich von einem Zeitraum 2030, 2035, bis wir ausreichend Talent dafür haben. Fand ich irgendwie schräg.
Ja, genau. Sie konzentrieren sich jetzt wieder auf die Produktion von dieser ersten Northvolt-Fabrik in Schweden irgendwo. Und die in Deutschland geplante in, wo war das, Heide? Niedersachsen irgendwo, ne?
Ja, Heide, Schleswig-Holstein.
Oh, Schleswig-Holstein, genau. Die die steht jetzt so ein bisschen mit Fragezeichen da, ne?
Ja. Wir haben übrigens, apropos Länder, über 100 Hörer in Österreich. Mehrere Tausend in Deutschland, wenn das PolyG-System richtig tracken kann, aber das weiß man nie so. Genau, also eine ganze Menge spannender Folgen, die wir da hatten. Aber dann reden wir mal so ein bisschen über die Updates, was eigentlich noch so passiert ist im Markt und was wichtig ist. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Economist-Artikel, den du verlinkt hast?
Ja, können wir gern machen. Also der ging bei uns in der Company auch im allgemeinen Energy Knowledge Channel hoch und runter. Oder auch in meiner LinkedIn-Bubble wurde der viel irgendwie zitiert. Also genau, Economist-Artikel vom 20. Juni, Sun Machines, oder eine Folge von Artikeln. Also die ganze Ausgabe vom Economist war so Fokus Solar PV. Und ein Zitat, das ich da mir gemerkt habe, war, as one investor puts it, the sun has won. Und genau, also meine LinkedIn-Bubble war ganz froh und hat sich selbst gefeiert und sich selbst zugeprostet und so nach dem Motto, wenn jetzt schon so ein konservatives, wirtschaftsliberales Magazin sagt, dass Solar-PV die Zukunft gehört, dann haben es jetzt wirklich alle auf dem Schirm oder so ähnlich. Ich lese und höre den Economist schon länger und bin großer Fan, also würde den gar nicht so einordnen, aber genau, also irgendwie super, die sind ja immer, geben immer einen ziemlich guten Marktüberblick, und da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht aus diesem,
okay,
aus diesem Artikel. Genau, also etwa 70 Milliarden Solarzellen gibt es, und im Jahr 23...
Also das sind Solarmodule, meinst du? Also weil auf einem Modul sind mehrere Zellen.
Genau, es sind irgendwie 65 oder 72 Zellen pro Modul oder so. Genau, dann vielleicht waren es auch die Module. Auf jeden Fall haben im Jahr 23 die installierten Solarzellen, deren Paneele derzeit so ungefähr 10.000 Quadratkilometer abdecken, ungefähr 1.600 Terawattstunden Energie produziert. Also ein Terawatt, ein TW entspricht ungefähr einer Billiarde Watt, und das sind 6% des weltweit erzeugten Stroms. Also in Deutschland sind wir schon über 50-60%, auf die ganze Welt geschaut, 6%. Und was die Solar-PV eben so revolutionär macht, ist ja nicht da, wo sie jetzt stehen, sondern was die Wachstumsrate letzten Jahren vor allen Dingen war. Und da wurde zitiert, der Michael Liebreich ist so ein erfahrener Analyst für irgendwie Renewables, und der drückt es ungefähr so aus: Im Jahr 2004 hat die ganze Welt benötigte die ganze Welt ein ganzes Jahr, um 1 Gigawatt Solarkapazität zu installieren. Also 1 GW entspricht einer Milliarde Watt oder einem Tausendstel Terawatt. Und im Jahr 2010 dauerte das Ganze noch einen Monat, im Jahr 2016 eine Woche. 2023 gab es einzelne Tage, an denen weltweit 1 Gigawatt installiert wurde. Und jetzt schon im laufenden Jahr 2024, irgendwelche anderen Analysten zitiert, Bloomberg, New Energy Finance, so eine installierte Kapazität von 500 bis 650 GW. Das entspricht dann sozusagen bis zu 2004ern pro Tag. Und genau, die Kurve geht irgendwie weiter.
Wir produzieren jetzt, jetzt wird quasi 300 bis 400 Gigawatt Leistung installiert pro Tag. Ist das korrekt?
Nee, also sozusagen pro Jahr, nochmal 2004, in dem ganzen Jahr 1 Gigawatt, und jetzt schaffen wir,
weil du jetzt gesagt hast, 2023 wurde schon ein paar hundert Gigawatt installiert, und jetzt sind wir auf 24 Richtung 400 Gigawatt werden jetzt in dem ganzen Jahr installiert.
Ja, oder 500 bis 650 oder so. Das war so die Spanne, die sie gesagt haben. Und
okay.
Ja, also, und Solarenergie ist einfach irgendwie auf dem besten Weg, bis 2026 mehr Strom zu erzeugen als alle Kernkraftwerke der Welt. So fand ich auch irgendwie eine gute Zahl. Genau.
The sun has won. Finde ich gut. Das werde ich mir mal aufschreiben. Vielleicht kann ich da mal einen LinkedIn-Artikel drüber machen. Also Autos geht ja immer gut, Energie geht immer gut und dann hier Sachen zum Trump-Attentat schreiben. Aber vielleicht mache ich erstmal das Sun.
Kannst du vielleicht kombinieren in einem.
Aber das räumt ja auch ein bisschen aus mit dem Vorteil, der dann immer genannt wird beim Thema Solarausbau, dass irgendwie China da ja immer noch Kohlekraftwerke und Nuklear irgendwie dazu baut. Und da hatten wir, das verlinkt mir auch in meinen Shownotes, da hat der Hannes auf Twitter eine ganz spannende Statistik gepostet, dass das ja eben nicht so ist. Also wir sind in Januar bis Mai Statistiken hat er gepostet, da ist im Wesentlichen geht's um den Zubau der einzelnen Gewerke und da ist also die Zubaugeschwindigkeit und da ist Solar massiv gewachsen, Wind massiv gewachsen in den Kapazitäten und bei Kohle und Gas gibt's zwar immer noch, also Kohle und Gas gibt's zwar immer noch einen Zubau, aber der nimmt massiv ab, also es ist schon 80% weniger Zuwachs von Kohle und Gas als im letzten Jahr. Und das erklärt sich natürlich damit, dass diese Projekte auch relativ lange Projektierungszeiten haben. Müssen ja auch in China irgendwie geplant, gebaut, gemacht werden. Und Nuklear hat nur noch 1 Gigawatt in China dazu bekommen in der ersten Jahreshälfte. Es wird auch nicht mehr dazu gebaut, wird kaum noch neu geplant. Und das Kraftwerk in Polen, was ja vor kurzem noch in der Presse war, wurde auch schon wieder verschoben. Das wird die polnischen Strompreise massiv verteuern. Also diese Statistiken, die man jetzt so sieht, also mit den de facto Zahlen, was passiert, da ist Solar natürlich so weit vorne, dass wir jetzt eigentlich bald erwarten müssten, dass die Batterieindustrie massiv nachzieht. Weil wir haben jetzt ja so viel Überschuss, also wenn man nach Schleswig-Holstein fährt, sieht man jetzt an sonnigen Sommertagen oft stillstehende Windräder, ne, sozusagen also aktiver Redispatch. Da müssen jetzt ja überall Batteriekapazitäten kommen. Dann wäre so ein Investment in solche Großbatterieprojektierer wie Kion Energy, die hatten wir ja im Podcast, eigentlich ziemlich schlau, weil dann damit kommen wir noch nicht durch den Winter, aber damit würden wir eigentlich in den Sommermonaten schon komplett Kohle, Gas, Nuklear und wahrscheinlich sogar Hydro abschalten können. Das braucht dann auch keiner mehr.
Genau.
Nice. Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass das Ausbauziel erneuerbarer Energien in Deutschland, dass wir das bei den aktuellen Ausbauraten tatsächlich schon viel schneller erreichen können als 2035. Ich wechsle das immer. 2035 war, glaube ich, 80% oder sowas, ne? Und 2030 war CO2-neutral. Ich glaube, das können wir schon übernächstes Jahr erreichen. Krass. Ja, was heißt denn das für dein Geschäftsmodell?
Also es heißt, dass die Volatilität am Großhandelsmarktplatz bleibt und man also dieses so im Prinzip die Folge, die wir mit Flexpower, mit Max und Armani von Flexpower aufgenommen haben, dass die Baseload-Produktion, also das Kraftwerke, die einfach sozusagen Strich fahren und Grundlast liefern, immer weniger geben wird, weil die natürlich auch sozusagen Schwierigkeiten haben, sich zu refinanzieren und irgendeiner Kraftwerksreserve oder so drin sind oder so. Aber und dass die Nachfrage natürlich vielleicht gut daran tut, sich auch anzuschauen, zumindest mal durchzurechnen, was es bringen würde, sich zu flexibilisieren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beschaffung. Also die Art und Weise, wie du Energie einkaufst oder Preise und Volumina fixierst, wird da auch ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber da helfen wir ja mit ONU. Also es ist dann kein Problem.
Also okay, du glaubst quasi, dass diese Marktverwerfung, also die massiven Ausbauten, Überschüsse, sozusagen höhere Volatilität, das hilft sowohl Flexpower, die ja quasi bei einer höheren Volatilität quasi einfach mehr Trading sozusagen Möglichkeiten.
Genau, die vermarkten haben. Die sind ja genau. Direktvermarkter, also sie sind auch sozusagen auf der Erzeugerseite auch und jetzt mehr und mehr mit ihrer Powermatch-Plattform dann auch sozusagen als Matchmaker, als Marktplatz und die deutsche Industrie oder die Großverbraucher, die gewerblichen Großverbraucher tun gut daran, ihren Verbrauch auch an die erneuerbaren Produktion anzupassen. Also zumindest mal durchzurechnen, was das bringen würde und aber auch die Art und Weise, wie du beschaffst, also welche Arten von Produkten du nutzt, um Preise zu fixieren, um Hedges, also Teilabsicherungsgeschäfte zu tätigen. Die ändert sich auch, also da vielleicht Referenz auf die EEX-Folge mit Peter Reitz, oder? Dem CEO von der EEX, schon ein bisschen länger her. Müssten wir vielleicht auch mal ein Update machen, das fände ich super spannend. Also sozusagen die Terminmarktprodukte, Baseload und Peakload, dass die vielleicht auch nicht mehr das Mittel der Wahl sind oder ein bisschen an Bedeutung verlieren werden.
Krass. Ich frage mich halt, wir haben ja noch so ein ganz kleines Ferienhaus, einen sehr geringen Stromverbrauch. Und da habe ich mir überlegt, brauche ich da eigentlich noch eine Balkonkraftanlage? Aber ich könnte jetzt so ein Balkonkraftwerk, wir reden ja gleich nochmal über Solarpaket, könnte ich jetzt da hinbauen mit 2000 Watt Paneelen und so einer kleinen Batterie noch da dran. Damit käme ich eigentlich schon über den, sozusagen gut fast übers Jahr. Aber ich frage mich, wenn so viel Strom im Markt ist, dann würde ich da mir lieber ja einfach nur eine 2 kW Batterie dahinstellen, die dann den Strom zwischendurch mal kostenlos speichert, sozusagen netzentlastend irgendwie wirkt, und dann refinanziert sich diese Batterie von selbst und versorgt das Ferienhäuschen noch so ein bisschen mit Grundlast. Da sind wir aber noch nicht, also durch die hohen Netzentgelte und durch diese Preiszone. Genau. Da hat ja Leon Hirt gerade so einen Artikel nochmal gepusht mit einigen Kollegen, der nochmal aufruft, wir müssen jetzt diese Preiszonen einrichten, weil sonst ohne diese Preiszonen wären nicht die richtigen Anreize geschaffen. Hast du wahrscheinlich auch gelesen, ne?
Habe ich gesehen, und ich glaube, Christoph Maurer, der bei uns ja auch zum Thema Redispatch und Geburtszonensplit und so gesprochen hat, eine meiner ersten Folgen, wo ich mit dabei war, der ist, glaube ich, auch mit dabei, wenn ich es richtig erinnere. Auf jeden Fall so die Riege an führenden energiewirtschaftlichen Wissenschaftlern in Deutschland steht damit drauf und ist eigentlich, glaube ich, vor allen Dingen, um die Ideen so ein bisschen in eine breitere Bevölkerung zu bringen, weil der Bidding Zone Review auf europäischer Ebene, der ist ja terminiert, und also da gibt es sozusagen EU-Regulierung zu, zumindest wie, also sozusagen zu überprüfen, ob die aktuellen Geburtszonen die noch die richtigen Schnitte haben oder ob man die vielleicht anders zuschneiden sollte. Aber ich glaube, es kommt und es muss kommen. Und das wird da, ich glaube, es war ein FAZ-Artikel, können wir vielleicht auch nochmal verlinken, da auch ganz gut nochmal aufgedröselt. Und ist ein guter Read.
Also Solar hat gewonnen, und auch in China hat Solar gewonnen. Nichts mit Kohle und Gas und Nuklear schon gar nicht. Mal schauen, ob wir im nächsten Jahr überhaupt noch diese ganzen Nuklear-Diskussionen haben oder ob wir es da schon darum, ob sich die Parteien darum streiten, wer es jetzt verpasst hat, die Batteriespeicher zu bestellen und warum sozusagen, warum wir jetzt so viel Überschuss im Netz haben. Das war ja noch ein interessantes Learning für mich in dem Waterkant Festival Podcast Nummer 2 mit Martin Lass, der erzählt hat, negative Preise gibt's ja nur, weil wir noch diese teuren Grundlastwerke fahren haben. Strom und also Solar und und Wind kann man fast kostenlos abschalten, aber diese anderen Werke erzeugen ja diese negativen Preise. Genau. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass es da so einen Incentive dafür gibt, das zu regulieren.
Die nennen wir in der Strommarktmodellierung nennen wir die Shutdown und Ramp-up Costs. Und du willst sozusagen, wenn du einmal runterfährst und wieder hochfährst, die Summe aus dem Shutdown und auf dem Ramp-up, die Kosten sozusagen bist du dann auf jeden Fall bereit, mindestens zu zahlen, auch jemandem einfach weiterzufahren. Und das ist bei den Erneuerbaren halt sozusagen nicht so stark wie bei thermischen Kraftwerken, wo du einfach irgendwie ganz andere Prozesse hast, die ein bisschen träger sind, ne?
Ja, ich habe ja in der Erwartung bei mir Tibber installiert und bin ja Tibber-Kunde geworden, weil ich ja von diesen negativen Preisen besonders stark profitieren wollte. Aber ich musste vor 2 Wochen mit Erschrecken feststellen, dass der Preis kurzfristig mal sich verzehnfacht hat. Ja, ich glaube, man statt irgendwie 20 Cent musste man dann 2 Euro pro Kilowattstunde zahlen. Da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Mitten am Tag, die Sonne scheint sozusagen. Also wie kann das passieren? Das war so ein Event, was wieder den Aluhutträgern sozusagen die am Wochenende im Kohlewerk Kohle schaufeln, wieder ordentlich Munition gegeben hat. Was ist da genau passiert, Ilan? Muss ich jetzt Angst haben, dass ich dann doch mein Pool nicht mehr günstig heizen kann im Sommer, sondern wenn ich hier flexibler Stromkunde bin, schnell dieses Smart, wenn ich das Smart Gateway ausmache, dann wird ja der Durchschnitt abgerechnet, dann wird es nicht so teuer.
Ja. Ja, wir haben auch einige irgendwie sehr, verlässliche, treue Hörer, die uns dann bei solchen Sachen auch immer direkt schreiben. Wir haben auch einige Tibber-Kunden, Energiezone-Fans, die uns dann geschrieben haben, auch ich will da jetzt keine Namen nennen, aber sozusagen, klar, wenn du flexible oder zeitvariable Strompreise, zeitvariable Tarife hast, dann kann es natürlich auch dich stören, wenn's mal viel wird. Und das ist tatsächlich irgendwie am, ich weiß nicht, 11. Juni oder sowas passiert. Oder nee, Ende Juni war das, ne? Ich hab die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es war irgendwie, also was genau da passiert ist, da munkeln, glaube ich, noch viele, aber die Apex hat gesagt, das war eine technische Störung. Und also so dieser Single Day-Ahead Auction Algorithmus, also wo versucht wird, der europäische, wir haben halt diese Geburtszonen und in den einzelnen Geburtszonen errechnen wir die Strompreise, indem wir die ganzen Gebote von den Erzeugern und Gebote von den Verbrauchern übereinanderlegen und gucken, was kommt dann, wo treffen sie diese Kurven, was für eine Menge und was für ein Preis kommt da raus. Und da hilft es natürlich, wenn du grenzüberschreitend handeln kannst, ne? Also wenn du die Grenzkuppel stellen, die wir ja haben für den europäischen Handel, die wir immer weiter ausbauen, nutzen können. Und aber irgendwie hat dieser Single Auction Day Ahead Clearing Algorithm halt nicht funktioniert und hat den internationalen Handel nicht mit einbeziehen. Und das führt dann dazu, dass wenn du in einem Land bist, wo du halt eigentlich importieren willst, die günstigen Quellen aus den umliegenden Ländern nicht mit einbeziehen kannst und gleichzeitig auch nichts rausschicken kannst, wenn du sozusagen Überschuss hast bei dir in der Zone. Und das hat halt dann war vielleicht so eine Vorankündigung, wie es ist mit noch mehr Erneuerbaren im System. Also das hat halt zu extremen Preisunterschieden auch während des Tages geführt. Also haben wir ja irgendwie so einen Durchschnittspreis von irgendwie so 90, 100 Euro und wir waren da irgendwie bei 400 Euro im Schnitt, aber in den Spitzen, und das war irgendwie um 6 Uhr morgens, so 7 Uhr morgens und irgendwie um 20 Uhr, 21 Uhr, war es dann halt irgendwie so 2.400 Euro pro Megawattstunde oder 1.800 Euro pro Megawattstunde, also richtig, richtig hoch und untertägig dann tagsüber mit viel Sonne drin negative Preise. Und dann wurde natürlich irgendwie auch viel Kritik laut von den Stromhändlern, aber auch von den Großverbrauchern, die natürlich gesagt haben, ja, okay, wer haftet denn jetzt dafür? Technische Störungen seid ihr verantwortlich, Apex. Und genau, das war natürlich ein gewaltiges Problem. Bei den Industriekunden, wo die Lieferverträge halt zum Teil auf vorab eingekauften Strommengen zu festen Preisen basieren, aber auch zum Teil, also sozusagen große Spotmarktanteile drin sind, die haben sich natürlich gewundert, ne? Da so Chemiekonzerne, Stahlhersteller und so, die kaufen ja einen nicht unerheblichen Teil oft erst kurz vor den aktuellen Preisen ein, also Day Ahead oder so. Und das hat dann natürlich für Chaos gesorgt bei denen. Und auch ist auch ein Schaden entstanden über viele Milliarden.
Milliarden?
Oh. Oder hätte in die Milliarden gehen können, sagt das Handelsblatt, aber waren irgendwie 350 Millionen oder so. Ja.
Ja. Die ich habe nochmal nachgeguckt, aber mir bei Tipper, ich habe an diesem Tag, wo diese Strompreise durch die Decke gegangen sind, netto 5 kW aus dem Netz gezogen. Der Rest, das war so ein Tag, da hat meine Solaranlage über 60 kW gemacht. Das passiert ganz, 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 ganz selten bei meiner Anlage. Also es war ein super Tag, quasi, bei dem dieser Fehler gerne auftreten konnte. Und da frage ich mich natürlich, ob jetzt dieses Heartbeat von 1,5, hätte ich das gehabt, hätte das jetzt verhindert, dass diese 5 kW gezogen werden. Hätte das jetzt dem Warmwasseraufbereiter im Keller gesagt, nee, auf keinen Fall, jetzt gehen wir das Risiko, dass das Wasser mal unter 40 Grad fällt, das muss reichen, der Strom ist viel zu teuer, oder wie das dann eingegriffen hätte. Ich glaube, Philipp Schröder hat ja auch getwittert, dass er da einige sozusagen erfolgreiche Modellierung durchführen konnte, die Kunden da geschützt haben. Ist für mich immer noch so ein bisschen eine Blackbox. Also wir wollen ja immer noch den Philipp besuchen in Berlin und sind auch noch dabei, das zu terminieren, um das ein bisschen besser zu verstehen. Aber ich bin der Meinung, warst du nicht letztens bei so einem Dinner von Endpal, haben die nicht irgendwie da irgendwas gemacht?
Genau.
Haben die, war das vor oder nach diesem Event, wo die Strompreise so hoch waren?
Gute Frage. Ich glaube, es war davor. Es war auf jeden Fall nicht Thema. Und genau, das New Energy Dinner von und mit Endpal. Ich muss so ein bisschen überlegen, was ich sagen darf, weil die Runde war höchst vertraulich. Ich habe aber vereinbart, dass ich so ein paar folgende Sätze daraus zitieren darf. Also es ging um Deutschland, Tempo für die Solarindustrie und das ganze Thema Solar-PV-Produktion. Und genau, ich habe da super viel über, also ich bin ja irgendwie so der eher so marktnäher. Ich habe da viel über Solar-PV-Produktionsmarkt gelernt. Zum Beispiel von dem Henning Rath, der ist der Chief Supply Officer, der super viel Erfahrung aus seiner Zeit in China hat. Da hat er irgendwie Kohlekraftwerke und Stahlkraftwerke gebaut und so und auch mit dem Lukas Gadowski schon viel gemeinsam gewuppt. Und der ist jetzt aber bei Endpal, macht Supply Chain. Und im Prinzip haben sie, hat Endpal mit anderen zusammen ein Joint Venture vorgeschlagen, mit chinesischen Firmen in Europa zu produzieren und das eben auch politisch anzureizen. Sagen, wir brauchen in Europa eine klar strukturierte, lang angelegte Industriepolitik, so wie es quasi China seit den 80ern ja schon gemacht hat und da jetzt sehr erfolgreich ist in so Schlüsseltechnologien oder die von denen identifizierten Schlüsseltechnologien, wie bei den Elektroautos spüren wir es ja auch, bei der Solar-PV-Produktion irgendwie 90% aller PV-Module kommen eben aus China. Und genau, und ja, also war so ein bisschen bunt, was da diskutiert wurde. Also unterschiedliche Themen, ging auch irgendwie drum, Heizungsförderungsgesetz, GEG, nochmal viel diskutiert, dass es Deutschland geschadet habe, diese Wissing-Direktive, das so hat Deutschland Millionen gekostet, weil irgendwie alle gewartet haben, bis dann die Mittel freigegeben wurden und dann waren sie ganz schnell weg und so. Und genau, aber insgesamt, also es gibt so Erwartungen zur Marktgröße. Heute, wie gesagt, 1 bis 2 Terawatt Produktionskapazitäten schon da, stark subventioniert von China. Und man kann natürlich sagen, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch besprochen, also lass uns die doch einfach nutzen und wenn es schön günstig ist, dann nehmen wir die aus Asien. Aber der Markt, so Schätzungen für wie der Markt sich noch vergrößern wird, dass wir dann irgendwann bei 50 Terawatt pro Jahr global sind. Und dann halt auch die Frage, wie wollen wir da mitmischen? Und Endpal hat dann auch nochmal gesagt, dass sie da aktuell halt sozusagen massiv in Wärmepumpen investieren und da irgendwie so eine Runrate von 5000 Systemen haben, die sie verbauen dieses Jahr. Aber das beim Dinner ging es vor allen Dingen um diese Solar-PV-Produktionsthematik.
Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bin ja, vielleicht hast du das gesehen, ich hatte ja die Woche auch über meine neue Experience geredet, mit einem rein aus China gebauten Auto einer neuen Marke eine Probe zu machen. Und ja, man darf sich da nichts vormachen. Die sind uns produktionstechnisch einfach überlegen. Die bauen schon gute Sachen. Und jetzt ist die Frage, was ist eine smarte Partnerschaft? Und da muss sich sicherlich Europa und Deutschland überlegen, was ist der USP, ne? Und wie nutzt man das zum beidseitigen Vorteil? Der Stelter, der den Beyond the Obvious Podcast macht, hat im kürzlich erschienen OMR Podcast auch erzählt, wir haben ja schon viel getan für die globale Energiewirtschaft, weil die Solarindustrie ja in Deutschland groß geworden ist. Ja, wir haben da jetzt auch mit 80 Milliarden subventioniert. Das dürfen wir uns schon ein bisschen auf die Fahne schreiben. Und dass es da irgendwie Win-Win-Situationen geben könnte, da bin ich mal gespannt. Aber gut, dann hat ja schon mal der Energiezone-Podcast mindestens ein kostenloses Dinner gebracht in dieser Runde.
Wenn man jetzt, war total gut, ja.
Ende 2024 ein kritisches Feedback machen, dann werden wir das auf der Haben-Seite nennen können. Aber beim Ausbau hilft ja die Regierung auch ordentlich mit. Jetzt ist ja final auch das Solarpaket 1 rausgekommen. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Dinge, die da spezifiziert werden, insbesondere beim Thema irgendwie Steckeranschluss. Da kann jetzt irgendwie der Schuko-Stecker genutzt werden und da gibt noch so ein paar Dinge. Aber ich erlebe in meinem Freundeskreis, das wollte ich mal mit dir spiegeln, immer mehr Nachfrage nach diesen Balkonkraftwerken. Also wurde ja schon viel verkauft, aber und richtig Balkonkraftwerke sind die meisten Sachen, die bei Aldi und Co. angeboten werden, auch nicht. Was sind schon große Platten, die man da irgendwie an den Balkon hängen muss. Also es ist eher sowas für den fürs einzelstehende Haus, was an irgendeiner Hauswand auf einem Fahrradschuppen noch ein bisschen Platz frei hat. Aber ich erlebe jetzt so richtig in meinem Umfeld, das interessiert viele Leute, denen ist gar nicht klar, wie groß man die bauen kann, weil so eine 2000 Watt Anlage mit so einem Mikrowechselrichter, da kommt schon richtig Leistung draus. Da kann man vielleicht noch nicht sein Auto laden, aber für einen kleinen Haushalt kann man damit schon fast den kompletten sozusagen so Dauerstrombedarf decken. Wenn man jetzt den Herd anmacht, das natürlich nicht, aber ansonsten ist an so einem sonnigen Tag, kriegt man damit schon eine ganze Menge abgefedert. Erlebst du das auch so in deinem Umfeld oder wie sieht das bei dir aus?
Ja. Ich bin ja in so einem urbanen Umfeld, also die Leute haben sicherlich Balkone.
Für die sich mit Fremdwort nicht auskennen, du wohnst in der Stadt.
Genau, ich bin hier, also mein Viertel ist eins der am dichtesten bevölkerten, habe ich mal irgendwie mit so 12.000 Menschen pro Quadratkilometer oder so, krasse Zahl. Also irgendwie bei mir im Freundeskreis ist das jetzt noch nicht so ein Thema, aber ich glaube, dass es so einen Effekt geben könnte, dass halt, ne, wenn mal eins hängt, dann fragen alle anderen, die auch in dem Haus wohnen, sag mal, was ist denn das? Und erklär mal, und was ist der Vorteil, warum hast du dich dafür entschieden? Na, ich glaube, das ist sowieso, also es ist Wissensdiffusion oder so mit Trägheit losgeht, aber dann irgendwie sich auch beschleunigen kann, weil ein Balkonkraftwerk dann von 10 anderen Parteien in einem Haus gesehen wird oder so. Also ich glaube schon, dass da noch Wachstum zu sehen sein wird und dass ich auch eher beschleunigen würde. So.
Okay, aber ist es echt cool. Also wenn ich jetzt mir eins bauen würde, wenn man den Platz hat, würde ich auf jeden Fall das große Ding nehmen. Und viele Leute unterschätzen ja, dass es den Vorteil geben kann mit dem rückwärts laufenden Zähler. Wenn man noch so einen alten Zähler hat, so einen Ferraris-Zähler hat, dann ist man ja in der Lage, den Strom so einzuspeisen, dass der Zähler sich rückwärts dreht. Das war vorher mal so ein bisschen illegal, aber jetzt ist es erlaubt. Ich glaube, man muss immer noch anmelden. Es gibt ein vereinfachtes Verfahren. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Anlagen in Deutschland laufen. Also müsste man mal irgendwie schlüsseln von den großen Anlagenverkäufern und Importeuren und wie viele wirklich angemeldet sind. Ich glaube nicht, dass die meisten Anlagen angemeldet sind. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich nicht angemeldet.
Ja, ich erinnere noch, ich habe irgendwie so einen Kollegen, also als wir promoviert haben damals, der war irgendwie am Fraunhofer, ich sage jetzt nicht welches, weil ich will ihn nicht irgendwie durchbringen, aber die haben dann auch schon so selber sich so Sachen zusammengebastelt mit Raspberry Pi und die Wechselrichter quasi, Mikrowechselrichter selber da, und die haben auch diesen, ich glaube, es gab schon Leute, die den rückwärts laufenden Zähler genutzt haben, bevor es jetzt durch Solarpaket 1
Aber wir nennen keine.
Mag ich mal, vielleicht habe ich das irgendwann mal vernommen.
Wir nennen keine Namen, okay.
Genau, ansonsten glaube ich Erhöhung von Leistungsgrenzen auch, ne, dass mehr möglich ist. Und genau,
von 800 Watt Paneele jetzt auf 2000
auf 2. Genau. Und einfach insgesamt so unbürokratischeren Zugang oder.
Ja, ist cool.
Oder
das ist wirklich
Vereinfachung.
Ist wirklich. Da geht schon eine Menge. Ich glaube, wenn die Leute dann, ich merke das bei meinen Eltern, da habe ich ja im April so eine Anlage installiert, die gucken da jeden Tag auf diese App, schauen, was da erzeugt worden ist. Also so ein bisschen so Gamification ist ja da drin, wenn man so sieht, was wurde erzeugt, was verbrauche ich tatsächlich, wann soll ich die Waschmaschine anmachen, und die Waschmaschine läuft ja auch mit 800 Watt oder unter 800 Watt. Die braucht ja nur zum Anlaufen, das Wasser warm machen, ein bisschen mehr Leistung, aber ansonsten kann man halt auch damit waschen. Kostenlos mit der Sonne, mit der Sonne waschen und mit der Sonne trocknen, dann später. Schon ganz witzig. Also nicht, das ist deutlich mehr als Spielkram. Ich hatte, als wir angefangen haben mit Energiezone, das so ein bisschen als Spielkram abgetan und bin da auch eher der These von Dion Hirt gefolgt, der sagt, das ist so ein bisschen der Tomatengarten. Aber ich glaube, es ist mehr. Es ist tatsächlich so, es hilft der Gesellschaft, die Veränderung zu verstehen und das auch zu treiben. Finde ich ziemlich cool. So, wir haben schon wieder fast 40 Minuten gequatscht. Was ist demnächst noch im Energiezone? Haben wir noch ein Thema vergessen oder können wir schon den Ausblick machen?
Ich glaube, wir haben's. Northvolt hast du ja auch genannt, ja, ne? Die Ausbauzahlen und so. Nee, dann genau, Ausblick. Wir haben immer noch, und das sind die Folgen, die ich leider so ein bisschen nach hinten geschoben habe, weil Wärme so spannend war jetzt. E-Pilot kommt, Michel und Sillard von E-Pilot. Dann, wie gesagt, Northvolt. Roman von Voltfang, Gewerbebatterie-Startup aus Aachen und dann noch einige Aufnahmen, die geplant sind, da nenne ich jetzt nicht alle, aber da haben wir auch richtig coole Gäste, die bald kommen. Und Philipp Schröder hast ja auch gesagt, wenn wir den endlich mal einen Termin kriegen, hier ist ja bei mir um die Ecke in Berlin-Neukölln, deren neues, großes, schickes Office, ja, mit dem Tech-Hub oder Tech-Space oder wie auch immer, da freue ich mich auch schon drauf.
Sehr cool. Und dann gibt's auch irgendwann wieder ein Energiezone-Frühstück. Das fand ich extrem cool während der OMR.
Ja, war ja, das was geplant? Alles vorbereitet. Wir haben die Landing Pages jetzt noch nicht live, aber wir haben zwei Daten sind jetzt fest und auch Partner und Hosts und so weiter. Alle schon mal vormerken: 13. September in Berlin, also direkt nach der Sommerpause. Gehostet von einer ziemlich coolen Agentur, die heißt Ressourcenmangel, und auch beeindruckende Location mit Spreeblick und so weiter. Und am 2. Oktober in München bei Octopus Energy. Und man hat mir sagen lassen, ich war da noch nie, aber dass da so ein Fest ist, wo viele Leute dann auch Bier trinken, irgendwie in dem Zeitraum. Ich weiß nicht, ob das gut ist für Hotelpreise und so, aber auf jeden Fall gibt es dann die Möglichkeit nach dem Frühstück direkt, also vielleicht wird es ein Weißwurst-Frühstück oder so. Let's see.
Sehr cool. In diesem Sinne sehen wir uns bald beim Frühstück und bis nächste Woche. Schaltet wieder ein bei Energiezone.
Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.